Herzlich willkommen beim ersten KI-generierten Kunst-Podcast
Deep Dive Art. Wir sprechen über ein Werk, eine Künstlerin
oder einen Künstler.
Werke von überragender Bedeutung in der Kunstgeschichte.
Von der Renaissance und früher bis heute.
Immer kurz, immer fundiert, immer aber auch überraschend.
Wer uns hört, sieht anders auf die Werke.
Und in den Shownotes zu jeder Sendung gibt's weiterführende Links.
Zum noch schlauer werden.
Genau.
Aber jetzt geht's los.
Deep Dive Art.
Herzlich willkommen. Stellt euch mal eine ganz einfache Situation vor. Ein Künstler, Francisco de Goya, malt dasselbe Motiv, einen Hexensabbat, zweimal.
Mhm.
Einmal als, sagen wir, gefeierter Hofmaler auf dem Höhepunkt der Aufklärung und dann nochmal, über 20 Jahre später, als alter, tauber, ja, total desillusionierter Mann.
Ja.
Was kann uns denn der Vergleich dieser beiden Bilder verraten? Über ihn, über seine Zeit, vielleicht sogar über uns? Es ist ja fast wie ein Vorher-Nachher-Foto der spanischen Seele.
Absolut. Und das ist ja der springende Punkt. Es ist nicht nur eine Stilfrage von hell nach dunkel oder so.
Genau.
Es ist eine richtige Reise von ja fast schon spöttischem Geist der Vernunft rein in die finstersten Abgründe der menschlichen Psyche. Wir wollen diese beiden Gemälde heute sozusagen für euch mal verbal entfalten.
Nebeneinander legen.
Genau. Nebeneinander legen und schauen, wie sich da der Blick auf Aberglaube, auf Angst und Macht radikal verändert. Seht es einfach als eine kleine Schule des Sehens, ganz ohne, dass ihr die Bilder jetzt googeln müsst.
Eine Schule des Sehens, das gefällt mir. Fangen wir doch mal mit dem ersten Akt an, also mit dem Bild von 1798. Die Aufklärung scheint noch zu funktionieren, Goya ist erfolgreich. Was sehen wir da genau?
Also stellt euch eine nächtliche Lichtung vor. Alles ist in so ein kühles Mondlicht getaucht. Es hat was sehr Aufgeräumtes, fast wie eine Theaterbühne.
Okay.
Und im Zentrum, der Hauptdarsteller quasi, ein riesiger, pechschwarzer Ziegenbock. Der Teufel. Aber, und das ist der erste Twist, er trägt einen Kranz aus Weinlaub auf dem Kopf.
Moment mal, Weinlaub? Das ist doch eine Anspielung auf Bacchus, den Gott des Rausches, oder?
Exakt. Der Partygott. Das ist keine christliche Symbolik. Das ist pure Ironie.
Der Teufel wird also nicht als das ultimative Böse gezeigt, sondern eher als ein Verführer. Ja, wozu eigentlich?
Zur Enthemmung, zum Kontrollverlust. Und um ihn herum versammelt sich eine seltsame Gruppe. Alte, runzlige Hexen, aber auch ganz junge, fast unschuldig wirkende Frauen. Sie huldigen ihm und sie bringen ihm Kinder dar.
Ah.
Und hier wird es wirklich düster. Eine Frau reicht ihm ein gesundes Baby, eine andere ein totes und eine dritte hält ein Kind hoch, das nur noch ein Skelett ist. Und am Himmel flattern Fledermäuse.
Das klingt jetzt aber doch nach purem Horror. Also geopferte Kinder, Teufel, da ist von Party nicht mehr viel übrig. Das widerspricht doch dieser Idee der Theaterbühne.
Matisch, aber nicht chaotisch. Es ist, als würde Goya sagen, seht her, das ist das Schreckgespenst, das die Inquisition und die abergläubischen Schriften so verbreiten.
Das Bild selbst ist ja auch eher klein, fast intim, kein riesiges Altarbild.
Genau, ein Sammlerstück. Es wurde ja für die Herzöge von Osuna gemalt.
Und die waren ja quasi die intellektuellen Vordenker ihrer Zeit, die Illustrados.
Absolut. Die hatten eine riesige Bibliothek mit verbotenen Büchern. Sich so ein Bild in die Landvilla zu hängen, das war ein Statement. Man kann sich das richtig vorstellen, wie die adligen Gäste mit einem Glas Wein davor stehen und sich so mit einer gewissen Distanz über den Aberglauben des Volkes amüsieren.
Es ist also eine Geste der Überlegenheit. Wir, die Aufgeklärten, wir durchschauen das. Wir wissen, dass das nur Propaganda ist.
Exakt. Goya malt nicht die Hexerei. Er malt eine Karikatur der Vorstellung von Hexerei. Er nimmt die schlimmsten Verleumdungen aus den Prozessakten, Kindsmord, Teufelsanbetung und überzeichnet sie so grotesk, dass sie sich selbst entlarven.
Und der Bacchuskranz ist der Schlüssel dazu.
Der ist der Schlüssel. Es geht um Rausch, um Fantasie, nicht um theologische Realität. Das Bild ist eine brillante Satire, die zeigt, wie Angst und Propaganda ihre eigenen Monster schaffen. Ein total optimistisches Werk eigentlich.
Weil es an die Macht der Vernunft glaubt.
Genau.
Okay, das ist also Goya, der Aufklärer. Aber dann bricht über Spanien, ja, die Hölle herein. Krieg, Unterdrückung. Und Goya selbst wird krank, er wird taub, er zieht sich zurück in sein Haus, die Quinta del Sordo.
Ja, die Villa des Tauben. Ein Name, der unheimlich gut zu seinem Zustand passte. Er war ja physisch von der Welt abgeschnitten. Und in diesem Exil beginnt er direkt auf die Wände seines Hauses zu malen. Nicht für einen Auftraggeber, nur für sich. Die berühmten Pinturas Negras.
Die schwarzen Gemälde. Und eines davon ist wieder ein Hexensabbat. Aber dieses Bild so um 1821, das ist eine komplett andere Welt. Was sehen wir da?
Die elegante Theatralik ist weg, total verschwunden. An ihre Stelle tritt pures Entsetzen. Vergesst das Mondlicht. Stellt euch einen riesigen, dunklen, kaum definierbaren Raum vor.
Mhm.
Aus dieser Finsternis ragt wieder der Ziegenbock empor. Aber er ist keine Figur mehr, der ist nur noch eine monumentale schwarze Silhouette. Ein schwarzes Loch, das alles Licht aufsaugt.
Und die Menschen?
Wieder die jungen Frauen und alten Hexen. Nein, überhaupt nicht. Es ist eine Masse, eine schier endlose, wogende Menge. Und ihre Gesichter, das ist das eigentlich Erschütternde. Das sind keine Individuen mehr.
Sondern?
Fratzen, hager, ausgemergelt, mit aufgerissenen Augen, offenen Mündern. Ihre Mienen sind leer, hypnotisiert, fast tierisch. Wahnsinnig. Sie haben ihre Menschlichkeit verloren. Sie tun auch nichts mehr. Sie starren nur.
Sie starren. Auf diese schwarze Leere. Das heißt, der Fokus hat sich komplett verschoben. Im ersten Bild ging es um die Aktionen. Hier geht es nur noch um die Reaktion.
Ja, um dieses passive, willenlose Zuhören. Und die Farben unterstreichen das. Alles nur noch schlammige Ockerbraun- und Schwarztöne. Kein schmeichelndes Licht. Nur harte Schlaglichter, die wie Peitschenhiebe über die Gesichter fahren.
Er hat ja direkt auf den Putz gemalt.
Genau. Mit breiten, fiebrigen Pinselstrichen. Man spürt die Dringlichkeit, den Zwang, dieses innere Bild rauszulassen.
Und es gibt doch diese Geschichte, dass das Bild, das wir heute im Prado sehen, gar nicht mehr das Vollständige ist, oder?
Richtig. Und das verstärkt den Effekt noch. Bei der Übertragung auf Leinwand wurde rechts ein großes Stück abgeschnitten. Auf diesem verlorenen Teil saß wohl eine einzelne Frau in Schwarz, etwas abseits der Masse.
Und weil die jetzt fehlt?
Wirkt die Masse heute noch kompakter, noch auswegloser, klaustrophobisch. Man wird als Betrachter da reingesogen. Hier wird nichts mehr belächelt. Das ist ein gelebter Albtraum.
Wow, was für ein Sprung. Wenn wir die beiden Bilder jetzt mal gedanklich nebeneinander halten, also das feine Salonbild und diese düstere Wandmalerei. Was erzählt uns dieser Wandel? Über Goya, über Spanien?
Er erzählt die Geschichte vom Scheitern der Aufklärung. Das erste Bild ist, ja, wie du sagtest, ein Akt intellektueller Souveränität.
Man hängt sich die Angst an die Wand, um sie zu kontrollieren.
Genau, man analysiert sie, man macht sich lustig, man ist Herr der Lage. Vernunft triumphiert über Aberglaube.
Und das zweite Bild, das hing in seinem eigenen Esszimmer.
Und das ist der entscheidende Punkt. Das ist das genaue Gegenteil. Die Angst ist nicht mehr das Objekt an der Wand,
sondern
sie ist zur Tapete geworden. Sie umgibt dich. Sie ist unausweichlich Teil deines täglichen Lebens. Du kannst ihr nicht entkommen. Der Optimismus ist einer tiefen, existenziellen Verzweiflung gewichen.
Das ist also mehr als nur Goyas persönliche Tragödie. Es ist ein Röntgenbild der Gesellschaft.
Absolut. Es ist der Weg von der öffentlichen Vernunft im Salon zum privaten, eingemauerten Trübsinn. Die Botschaft des späten Bildes ist nicht mehr, schaut, wie lächerlich das ist.
Sondern?
Die Botschaft ist viel düsterer. Sie lautet, der Mensch scheint unfähig zu sein, der Stimme, die ihn terrorisiert, nicht zuzuhören. Es gibt in dieser Masse keinen Zweifel, keinen Widerstand, nur blinden Gehorsam gegenüber einer dunklen Autorität.
Die Satire von damals ist also zu einer Art Anthropologie des Schreckens geworden. 1798 zeigt er uns die erfundenen Dämonen der Bücher.
Und 20 Jahre später?
20 Jahre später zeigt er, dass der Mensch das Monster in sich trägt. Seine Erkenntnis scheint zu sein, selbst wenn du die alten Bücher verbrennst, bleibt dieses tief verwurzelte Bedürfnis nach einem Ziegenbock.
Nach einer Autorität, die einfache Antworten gibt. Ja, dem man blind folgt, selbst wenn es ins Verderben führt. Das Monster kommt nicht mehr von außen, es kommt von innen.
Das macht es natürlich auch so unglaublich modern. Im ersten Bild geht es um die Demaskierung von,
ja, Fake News, könnte man sagen.
Und im zweiten Bild geht es um die erschreckende Bereitschaft der Menschen, diese Fake News zu glauben, weil sie eine Leere füllen.
Er analysiert also erst das Werkzeug der Manipulation und später die Psyche des Manipulierten.
Genau. Und kommt zu einem niederschmetternden Ergebnis.
Wir haben also gesehen, wie Goya dasselbe Thema nutzt, um zwei radikal gegensätzliche Geschichten zu erzählen. Zuerst die einer aufgeklärten Elite, die auf den Aberglauben herabblickt, und dann die eines traumatisierten Künstlers, der die unentrinnbare Macht kollektiver Angst porträtiert. Er ist wie ein Seismograph für ein gesellschaftliches Erdbeben.
Und damit stellt uns Goya über die Jahrhunderte hinweg eine letzte, ziemlich unbequeme Frage. Das erste Bild, das von 1798, wirkt ja heute fast wie eine Lektion in Medienkompetenz.
Ein Appell, den Verstand einzuschalten.
Genau. Es lehrt uns zu durchschauen, wie Schreckensbilder gemacht werden, um uns zu manipulieren.
Aber das zweite Bild?
Das zweite, spätere Werk spiegelt ein erschreckend modernes Gefühl wider. Dieses Gefühl, in einem endlosen Strom von beunruhigenden Nachrichten, Bildern und Stimmen gefangen zu sein, dem man nicht entkommen kann.
Man könnte fast sagen, Goya hat das Doomscrolling gemalt. 200 Jahre vor dem Internet.
Das Gefühl der Ohnmacht.
Ja.
Gegenüber einer übermächtigen, angsteinflößenden Erzählung.
Die Frage, die also bleibt, ist, wie sehr hat sich unsere Art, mit kollektiven Ängsten umzugehen, seit Goya wirklich verändert? Schaffen wir uns unsere Dämonen und Ziegenböcke immer noch selbst?
Und die vielleicht noch wichtigere Frage, die uns Goyas zweites Bild quasi ins Gesicht schreit. Warum, verdammt nochmal, können wir einfach nicht aufhören, ihnen zuzuhören?
Das war
Deep Dive Art,
dein KI-Kunst-Podcast.
Ich danke dir.
Schön, wie wir wieder generiert wurden.
Stimmt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.